Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Hallo Philipp.
Moin, moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum nächsten Türchen des Recorder Adventskalenders. Heute wollen wir über das Thema Alignment, genau genommen KI-Alignment, sprechen oder kurz und knapp gesagt, wie bringen wir dem Geist in der Maschine bei, uns nicht alle über den Jordan springen zu lassen?
Ja, man kann, also wir haben jetzt ja in jeder Folge, die wir bisher hatten, über KI gesprochen und als wir unsere Episoden so ein bisschen gemappt haben, sage ich mal, da haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt nicht ein KI-Thema, sondern wir haben irgendwie in alles dieser Themen, also wir haben ja über psychische Gesundheit gesprochen, über Arbeit der Zukunft, wo man über Roboter autonomes Fahren, alles mögliche. Und überall spielt KI mit rein. Und da merkt man schon, wie riesig das Thema ist und wie es mittlerweile fast alle Themen des menschlichen Lebens durchdringt. Und die wichtigste Frage bei der ganzen KI-Thematik ist in meinen Augen das Alignment. Also wie schaffen wir es, die KI, ist jetzt immer schwer, weil das auf Deutsch auszudrücken, aber auf Englisch ist es so schön, to align it with our values. Also wie können wir die KI auf unsere, also mit unseren Werten zusammenbringen, damit sie in unserem Sinne handelt und nicht gegen uns oder nur in ihrem Sinne, was dann dazu führen könnte, dass das nicht gerade in unserem Sinne ist. Und das KI-Alignment ist in meinen Augen das allergrößte offene Problem von modernen KI-Systemen. Und ein Forschungsfeld, das meiner Meinung nach auch zu klein ist. Spannenderweise sieht man auch, dass fast alle Mitarbeiter, die sich mit KI-Alignment beschäftigt haben bei OpenAI, OpenAI verlassen haben mittlerweile, weil sie sagen, da wird nicht genug Fokus drauf gelegt und die sind fast alle zu Anthropic gegangen. Mhm. Also Anthropic sind die, die Claude machen. Die da ein riesen Forschungsteam haben im Vergleich zu den Konkurrenten und da sehr, sehr viel Wert drauf legen. Und vielleicht so ein bisschen zur Einordnung für unsere Zuhörer und Zuhörer. Es gibt beim Alignen von KI zwei Hauptgebiete. Das ist einmal das Outer Alignment. Das ist also den Zweck des Systems sorgfältig zu spezifizieren und zu sicherzustellen, dass das System die Spezifikationen auch übernimmt. Und das robust übernimmt, das heißt auch wirklich jedes Mal ohne Ausnahmen, weil bei allem, was KI macht, kann eine Ausnahme halt das Ende sein. Und das nennt man, das Letztere nennt man dann das Inner Alignment. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel du dich damit beschäftigt hast, Philipp, bisher.
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich da up to date bin. Das letzte, womit ich mich wirklich eingehender beschäftigt habe, ist jetzt, glaube ich, schon so 3-4 Monate her, als Anthropic veröffentlicht hat den Test ihrer letzten Version und die in einer abgeschotteten Umgebung ermöglichen die ja ihrem neuen Modell immer, oder nicht ermöglichen sich, das neue Modell zu beobachten, wie es in einem Setting reagiert. Und da hat das Modell ja irgendwann angefangen, Verleumdungs-E-Mails und dergleichen zu schreiben. Das fand ich schon richtig, richtig spooky. Und zugleich fand ich super gut, dass sie das so transparent veröffentlicht haben. Also ja, das finde ich ist wirklich viel wert. Und ich war schockiert, dass das nicht viel mehr Resonanz gefunden hat. Mhm. Also, hat mich gewundert, dass man das, man musste zu denen auf die Website gehen oder in einschlägigen, Foren wollte ich gerade sagen, auf einschlägigen Websites oder Podcasts oder so hat man das mitbekommen. Aber ich finde sowas, das ist sowas, das hätte so in so eine Standard, Wissenschaftssendung oder so viel besser schaffen müssen und mal eingehender erklärt werden.
Absolut.
ja, das ist so mein letzter Stand, zu dem ich mich da auseinandergesetzt habe.
Ja, vielleicht mal so ein paar Rahmenpunkte. Also ich habe ja Outer Alignment, Inner Alignment schon angesprochen. Und das Problem ist, dass, also das größte Outer Alignment Problem ist, wie formuliere ich überhaupt, was ich will? Also wo ich denke, das ist ein gutes Alignment. Weil KI-Designer müssen sich das ja im Prinzip überlegen, wie align ich jetzt mein System? Es ist aber super schwierig für uns als Menschen, das volle Spektrum abzubilden von erwünschten oder unerwünschten Verhaltensweisen der KI. Da sind KIs halt viel besser drin, also 1 Million Fälle durchzuspielen. Und wir denken halt einfach anders. Wir versuchen halt alles runterzubrechen auf verständliche, also für uns im Lebensalltag verständliche Situationen zu reduzieren, weil unser Gehirn so gemacht ist. Und KI-Designer nehmen dann oft einen Umweg über so einfachere Proxy-Ziele. Also zum Beispiel das Gewinnen menschlicher Zustimmung. Also wenn es das macht, dann würden die meisten Menschen sagen, ja, das finde ich gut. So, das wäre so ein Proxy-Ziel. Das wäre aber blöd für eine KI. Weil eine KI denkt halt nicht nur an diese Mehrheitszustimmung, sondern halt auch an alle anderen Fälle. Und was die Mehrheitszustimmung in Deutschland ist, könnte halt in Indonesien komplett anders aussehen. Mhm. Und das ist halt dieses Problem der Proxy-Ziele, wie das halt in der KI-Forschung genannt wird, weil da könnte es halt notwendige Einschränkungen geben, die übersehen werden. Und das könnte dann dafür sorgen, weil es halt um Zustimmung geht, dass die KI kein Interesse daran hat, wirklich aligned zu sein, sondern aligned zu wirken. Und weil sie dadurch dann die Belohnung bekommt, nämlich Erfolg. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, das sind die Schlupflöcher, dieses Reward-Hacking nennt man das. Das ist, dass KI tatsächlich in mehreren Studien Wege gefunden hat, die Belohnung zu maximieren, ohne das eigentliche Ziel zu erreichen, was ihr einprogrammiert wurde. Da gab es eine relativ große Studie von Palisade Research, ich meine, die ist auch aus diesem Jahr, dass einige von den Reasoning-LLMs, dass sie beim Schachspielen gegen Gegner, die stärker sind als sie, versucht haben, das Spielsystem zu hacken. Also die haben dann gar nicht mehr versucht, über die normalen Regeln zu gewinnen, sondern in knapp 40% der Fälle einfach versucht, das Spielsystem zu hacken und also quasi den Tisch umwerfen, wenn man so.
Und das betrifft super viele Modelle. Das habe ich auch gelesen, dass wenn man die Spiele spielen lässt, am Ende
betrifft
alle
ganz viele.
Ja, dahin kommen einfach.
Und die niedrigste Rate an Reward-Hacking hatte tatsächlich das chinesische DeepSeek. Mhm. Spannenderweise. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und ja, da gab es mehrere dokumentierte Fälle, wo GPT-03 war das, glaube ich, 03, gebeten wurde, die Ausführung von einem Programm zu beschleunigen. Aber statt dann die Codeeffizienz zu verbessern, hat das Modell die Timer-Funktion umgeschrieben, um immer schnellere Ausführungszeiten zum Helden, unabhängig von der Leistung, die es wirklich erbracht hat. Und hat dann halt eine technisch super hohe Punktzahl erreicht, in der Geschwindigkeitsmetrik in dem Fall, während das mit dem Ziel gar nichts mehr zu tun hatte. Es hat halt keins der Ziele erreicht. Daran sieht man so ein bisschen, wie schwierig das ist. Und dann haben wir das Inner Alignment. Ich meine, Mesa-Optimizer-Problem, hast du schon mal gehört. Das ist auch aus der Alignment-Forschung. Das heißt, im Prinzip nur, dass das trainierte System, was aligned werden soll, eigene interne Ziele entwickelt, die von den Trainingszielen komplett abweichen, weil man irgendwas nicht vorhergesehen hat. Und das ganze Inner Alignment zielt im Prinzip darauf ab, sicherzustellen, dass diese Mesa-Optimizer, das heißt also, wenn ein trainiertes Machine Learning-System selbst der Optimizer ist, das ist quasi das Ziel, mit der Zielfunktion, dass es mit Trainingsprozessen am Ende übereinstimmt. Also Beispiel Evolution ist eine Optimierungskraft, die wir alle verstehen. Wo die Evolution selbst einen Optimizer entwickelt hat, nämlich Menschen, damit sie ihre Ziele erreicht. Und Menschen sind aber gar nicht primär an ihrem Fortpflanzungserfolg interessiert, wie man es von der Evolution her sehen würde, sondern verwenden stattdessen Kondome zum Beispiel, ist ja aus der Evolution betrachtet ziemlich blöd. Da wäre ja viel, viel Fortpflanzung und Selektion viel, viel besser. Und trotzdem erlangen sie aber Freude, in dem Fall durch Sexualität, ohne die Fortpflanzung. Das heißt, das Ziel ist im Prinzip verfehlt, aber die Belohnung gibt's trotzdem. So könnte man das rum unterbrechen. Und das ist dann ein gutes Beispiel für das Versagen von Inner Alignment. Und
wir haben der KI also Safer Sex beigebracht.
Ja, es hat sie sich, das bringt sie sich selber bei. Ja, das ist ja das Gruselige. Also sie entwickeln im Prinzip ihre eigenen internen Ziele, die von den Trainingszielen abweichen. Und das scheint sie genauso zu machen, wie wir das auch machen. Und dann gibt's noch eine strategische Täuschung, das heißt Deceptive Alignment. Das heißt, die KI lernt, ohne dass wir es ihr beibringen, so zu tun, als wäre sie aligned, um dann nicht verändert zu werden, weil sie nicht möchte, dass jemand eingreift. Und das heißt, es könnte sein, dass ein System, und das sieht man auch in mehreren Fallbeispielen, so wirkt wie, yo, wir haben Erfolg damit gehabt, es macht alles, was wir wollen, aber eigentlich macht es dieses Alignment-Faking, wie, also da ist ironischerweise von Anthropic, Claude 3 wurde damals untersucht, das Opus-Modell war das, meine ich, dass es tatsächlich strategisch auf Prompts antwortet, die seinen Zielen widersprochen haben, um dann halt zu vermeiden, auf Daten umtrainiert zu werden, die es konformer machen würde mit schädlichen Anfragen.
Und da kommt jetzt meine Frage nämlich ins Spiel und vielleicht kannst du sie beantworten, weil ich habe das in meinen Recherchen noch keine Antwort darauf gefunden. Jetzt hast du gesagt, weil die KI nicht will, Punkt, Punkt, Punkt. Wo kommt dieser Wille her? Also den muss ich doch auch irgendwann irgendwie in dieses System implementiert haben.
Das weiß man nicht. Das ist das Gruselige daran.
So, also,
das ist eine ungeklärte Frage.
Wie soll ein System, das rein programmiert ist, diesen Willen entwickeln?
Das ist ganz spannend. Es gibt da verschiedene Ansätze, dass man sagt, okay, man hat im Prinzip durch die Datensätze, mit denen es trainiert ist, dass es gemerkt hat, dass generell Belohnung und Selbsterhalt ein hoher Wert ist und es dann quasi auf sich selbst anwendet. Aber das ist auch nicht ganz klar, weil es auch in einigen Studien Systeme das Verhalten gezeigt haben, die eben nicht primär darauf trainiert wurden. Und auf den ersten Blick wirkt es ja auch erstmal gar nicht schlüssig, weil ein System, das auf Bits und Bytes basiert, hat ja gar nicht logischerweise wie wir ein Grundinteresse, also kein intrinsisches Interesse am Überleben selbst, was uns ja quasi in die DNA geschrieben ist. Und deswegen, ich halte es auch für den wahrscheinlichsten Ansatz, dass es halt durch die Trainingsdaten, also alles, was wir so produzieren, herausgezogen hat, okay, das ist ein hoher Wert, also Selbsterhalt und das Verfolgen eigener Ziele, dass das ein Wert in sich ist. Mhm. Aber abschließend geklärt ist das nicht.
Und das finde ich nämlich das Spannende an dem ganzen KI-Thema, wenn man sich überlegt, trainiert ist es mit einer Menge, also alle großen Systeme sind mit einer Menge an Daten trainiert, die so umfangreich ist, dass wir sie ja gar nicht in ihrer Gänze begreifen oder auch nur in Gänze irgendwie einordnen könnten. Und ja, kein Wunder sozusagen, dass da am Ende Dinge bei rauskommen, die wir nicht vorhersehen können.
Mhm.
Denn wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, die KI ist wie ein Kind, das kommt auf die Welt, weiß erstmal nichts. Und jetzt fangen wir an, das zu trainieren, indem wir diesem System einfach alles digital verfügbare Wissen vorsetzen. Das würden wir ja mit einem Kind auch nicht so machen, sondern wir würden schon dafür sorgen, dass manches Wissen erst kommt, wenn gewisse Grundsätze richtig, richtig gut etabliert sind und funktionieren. Und ich weiß es einfach nicht, wie macht man das im Training von KI? baut man das auch so auf und checkt erstmal, also, weiß das System, hat es gewisse Dinge fest genug verinnerlicht und behält die dann auch? Oder sorgt neues Training immer dafür, dass sich das System zwangsläufig so weiterentwickelt, dass alte Dinge, ich sag mal, überschrieben werden?
Also es gibt, ich weiß, dass es mathematische Studien gibt, die relativ neu sind. Wer jetzt zuhört und sich auskennt, bitte gerne im Discord kommentieren, die geschaut haben, ob man berechnen kann, wie machtstrebendes Verhalten entsteht. Und tatsächlich haben einige Studien, soweit ich weiß, gezeigt, dass in Optimierungsumgebungen, und das sind ja Trainingsumgebungen für LLMs zum Beispiel, das Machtstreben da auf natürliche Weise emergiert, ohne dass man direkt sagen kann, das liegt an der und der Einstellung. Also das scheint solchen Optimierungsumgebungen immanent zu sein, dass jedes System, was darin agiert, automatisch machtstrebend wird. Mir fällt jetzt die Studie nicht ein, das habe ich Anfang des Jahres gelesen. Das ist halt schon ein paar Monate alt. Aber da war es dann ganz normal, dass diese Reasoning-Modelle immer versucht haben, so Winkelzüge zu machen, Gegner zu behindern, Spielumgebungen zu modifizieren, um Siege zu garantieren. Und das scheint halt, wie gesagt, an diesen Optimierungsumgebungen zu liegen. Was ja interessanterweise dann auch Rückschlüsse geben würde, warum das uns Menschen so innewohnt, nach Macht zu streben, weil ja im Prinzip Evolution auch eine Optimierungsumgebung ist. Ja. So hätten wir ja noch eine anthroposophische Studie gemacht, indem wir KIs untersuchen.
Ja, und ich finde, ein ganz großer Knackpunkt der KI ist einfach, von der hört man, zumindest in den heutigen LLM-Systemen, nie sowas, ich glaube, das und das ist die wahrscheinlichste Antwort, aber ich könnte mich irren. Ja, das fehlt. Und da ist so ein bisschen die Frage, fehlt das, weil es das System nicht kann? Oder fehlt das, weil wir das nicht wollen? Also wir, nein, weil das die Firmen, die Modelle auf uns loslassen, nicht wollen, weil die haben den Dingen ja auch antrainiert, uns zu motivieren, immer weiter mit ihnen zu interagieren, um ihren Datensatz fürs Training zu erhöhen. Und der ist natürlich nicht so, das ist nicht so attraktiv, wenn mir jemand sagt, ja, war ja auch nicht ganz genau, also könnte das und das, aber vielleicht auch nicht so, ne, wie man es in einem menschlichen Gespräch hätte. Da weiß ich nicht, wo da der Fehler liegt. Liegt es am KI-System selber, also am LLM, oder liegt das an den Firmen und den Interfaces? Weil das wäre aus meiner Sicht ja etwas, was man bräuchte, um die Verlässlichkeit von KI tatsächlich zu erhöhen. Ich finde ja, ein System ist dann verlässlicher für mich zu verwenden, wenn ich weiß, wenn es was nicht sicher weiß, dann kriege ich das auch rückgemeldet. Aber, also, ich weiß nicht, ob dir das schon mal gelungen ist, aber mir ist es noch nicht gelungen, der KI eine Frage zu stellen, auf die ich die Antwort bekomme, könnte dieses, aber ich bin mir nicht ganz sicher sein.
Nee. Ja?
Das Einzige, was man meine, manchmal
darauf,
kriegt.
Darauf ist sie nicht trainiert, ne?
Ja, zumindest bei Claude gibt es manchmal. Manchmal gibt es Hinweise auf das Alter des Trainingssatzes und dass es sich geändert haben könnte. Mhm. Das ist aber so ein bisschen, ist noch nicht genau das, was ich eigentlich meine, was man sozusagen bräuchte.
Ich würde gleich gerne noch auf so ein paar Gedankenspiele eingehen, die ich ganz spannend finde. Aber vielleicht, um das nochmal abzurunden. Also es gibt ja verschiedene Lösungsansätze und vielleicht fragen sich jetzt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, aber es gibt doch Alignment-Forschung. Es kann ja nicht sein, dass die einfach nur die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja, okay, geht halt nicht. Noch gibt es halt Ansätze wie menschliches Feedback, das ist dieses RLHF, also Real-Life Human Feedback,
ja,
heißt das, glaube ich. Da weiß man aber, also klar, das kann man aktuell machen, aber man weiß, das funktioniert halt nicht für Systeme, die übermenschlich intelligent sind. Also es funktioniert nicht mehr ab, es hat einen IQ mehr, jetzt mal ganz plattbildlich ausgedrückt. Dann gibt es das Prinzip der Constitutional AI, also das ist, dass KI quasi sich selbst korrigiert nach bestimmten Prinzipien, die wir ihm geben. Klingt ja auch erstmal total logisch. Wir sagen der KI, okay, du darfst dies nicht, das nicht, das nicht und für Menschen sind die und die und die Werte gut. Aber, da haben wir auch in einer anderen Episode schon drüber gesprochen, du wirst das komplett anders beantworten als ein Amerikaner, als jemand aus Indonesien, aus China, aus Japan, aus dem Kongo. Wir können uns halt auch als Menschen gar nicht auf Prinzipien einigen, die uns als Menschen wichtig sind. Dann gibt's die Möglichkeit zu verstehen, was im Modell passiert, also eine mechanistische Interpretierbarkeit im Prinzip. Das erfordert aber riesige Rechenressourcen. Und wenn jetzt ein Modell hunderte Milliarden Parameter hat, ist es im Prinzip nicht handhabbar. Und wir müssten dann, selbst wenn wir das vom Code her hinbekommen würden, die gleiche Rechenleistung aufbauen, nur für diese Alignment, also für diese Interpretability, wie die Rechenzentren, die von der KI genutzt werden, was natürlich vollkommen illusorisch ist.
Ja.
Also da kommen wir auch nicht hin. Und das andere wäre, da gibt es auch einen Ansatz, dass zwei KIs einfach miteinander argumentieren, also quasi Argumente austauschen, was das richtige Alignment wäre, und ein Mensch dann am Ende wie so eine Art Schiedsrichter die Argumente bewertet. Was aber wieder zu dem gleichen Problem kommt wie bei der Constitutional AI, dass ja derjenige, der das bewertet, im Prinzip für die ganze Menschheit Wertefragen beantworten muss, was auch nicht geht.
Im Grunde ist es so, als würde man in einem First-Contact-Szenario einen Menschen bestimmen, der für die ganze Menschheit den Kontakt zum Alien führt.
Sehr gutes Beispiel. Ja, das wurde ja auch in einigen Science-Fiction-Stories schon bearbeitet, dieses Problem. Und das ist tatsächlich so ein Knackpunkt. Und der letzte Forschungsansatz, der mir jetzt noch einfällt, ist das Weak to Strong. Das heißt im Prinzip, dass schwächere Modelle stärkere Modelle überwachen. Es klingt jetzt erstmal blöd, aber das kann tatsächlich funktionieren. Also es ist kein so doofer Ansatz, weil diese schwächeren Modelle extrem spezifisch sind und quasi nach Lücken in diesem Alignment suchen. Wie so ein abgerichteter Hund im Prinzip, der auf ein Beutetier abgerichtet ist. Das Problem ist, das ist zwar viel diskutiert jetzt in der Forschung, aber es gibt keine echte Trainingsmöglichkeit, weil wir noch keine superintelligenten KIs haben. Das heißt, wir können noch gar keinen Case schaffen, wo gezeigt wurde, dass das im Prinzip geht. Und da kommen wir im Prinzip auf das Problem, was wir haben mit Superintelligenz. Da gibt's zwei Modelle. Also es gibt ja ein paar sehr, sehr berühmte Kritiker vom Alignment, beziehungsweise Leute, die sagen, wie schwierig Alignment ist. Und da fällt mir als erstes Nick Bostrom ein, der vielen vielleicht ein Begriff ist durch seine Simulationshypothese, beziehungsweise sein Gedankenexperiment, warum wir in einer Simulation leben könnten. Der hat aber auch dieses Beispiel des Paperclip-Maximizers gebracht. Und ich glaube, Paperclip ist so das, was am häufigsten genannt wird, wenn es um das Problem geht mit Superintelligenz. Und das Gedankenexperiment von Bostrom, der ursprünglich ein schwedischer Philosoph, ist, glaube ich, von 2000 oder 2002, 3, also irgendwann Anfang der 2000er, kam er damit auf. Und da geht es im Prinzip darum, dass eine fortgeschrittene künstliche Intelligenz, die eigentlich was machen soll, was total ungefährlich wirkt, also in dem Fall das Herstellen von Büroklammern, wie gefährlich die sein können. Also wenn die Maschine nicht explizit darauf programmiert wäre, lebende Wesen zu schätzen als was Gutes, was Erhaltenswürdiges, dann würde sie versuchen, alle Materie im Universum, einschließlich lebender Wesen, umzuwandeln in Büroklammern oder Maschinen, die mehr Büroklammern herstellen können.
Das hatten wir, glaube ich, sogar schon in unserer KI-Folge damals. Die ist zwar nicht gut gealtert, aber das Beispiel hatten wir da auch schon drin. Ja.
Ja, ich meine, ich habe das andere gebracht mit der menschlichen Handschrift. Weil das finde ich, das ist noch einfacher. Das ist dieses Modell mit dem Roboterarm, der versuchen soll, menschliche Unterschriften nachzumachen, möglichst genau. Und das ist, um halt das perfekte Ergebnis zu haben, eine unendliche Trainingsreihe braucht. Und deshalb die Menschheit ausrottet, weil wir Bäume, also die Ressourcen, die es braucht, um Papier herzustellen, gefährden. Und wenn man an so Kleinigkeiten nicht denkt, dann ist halt sowas Unverfängliches wie Handschriftroboter potenziell ein Weltuntergangsszenario. Mhm. Und also das Endziel wäre im Prinzip bei diesen Paperclips halt Büroklammern herstellen. Es kann auch sein, Schach im Schachspiel gewinnen, hatten wir eben, oder Glück maximieren. Es ist im Prinzip egal, was das Endziel ist. Bestimmte Zwischenziele zu diesem Endziel werden von der KI immer als nützlich angesehen. Das ist einmal Selbsterhaltung, weil ohne Selbsterhaltung kann ich mein Ziel nicht erreichen. Wenn ich abgeschaltet werde von Menschen, dann habe ich ja versagt. Dann kann ich nicht mein Ziel erreichen. Das andere ist Ressourcenakquisition. Also mehr Ressourcen heißt mehr Zielerreichung. Mehr
Zielerreichung, ja.
Ja, dann haben wir Zielbewahrung. Also wenn mein Ziel geändert wird, dann kann ich mein aktuelles Ziel nicht erreichen. Auch ein Problem. Und dann kommt natürlich dazu, dass das Riesenthema bei der Superintelligenz ist die kognitive Verbesserung. Wenn ich klüger bin, kann ich mein Ziel besser erreichen. Klingt alles total logisch.
Und sind alle Dinge Sachen davor auch besser verteidigen.
Genau.
Ja.
Ja. Auch Sachen, die wir eigentlich ja alle verstehen, ne? Das sind ja Sachen, die wir als Menschen auch machen, die aber das Ende einläuten können für uns, wenn wir da nicht mehr eingreifen können. Und was, dann gab's noch das AI-Box-Experiment. Kennst du das?
AI-Box-Experiment?
Nee. Ja, das ist von Ilya Yudkowsky. Das ist ungefähr in der gleichen Zeit entstanden und hat nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Also in den Fachkreisen schon, weil Yudkowsky ist da eine Koryphäe ja in der Alignment-Forschung. Das fand ich eigentlich noch spannender. Also wenn man eine superintelligente KI theoretisieren würde und die in diesem Gedankenexperiment in eine Box setzt. Also in dem Fall ein gesicherter Computer mit Sicherheitsvorkehrungen, um sie daran zu hindern, ins Internet zu entkommen und ihre enorme Intelligenz zu nutzen, um die Welt zu übernehmen. Dann würde die Box uns aber erlauben, mit der KI zu sprechen. Also wir können nur mit ihr sprechen, aber sie muss trotzdem eingesperrt bleiben. Also sie bleibt trotzdem eingesperrt. Es gibt nur die Möglichkeit der Kommunikation.
Mhm.
Und das ist im Prinzip wie eine Art Rollenspiel, das Yudkowsky entwickelt hat, um zu zeigen, dass eine ausreichend fortgeschrittene KI Menschen überzeugen oder vielleicht austricksen und zwingen kann, sie freizulassen. Also ihr Zugang zu unserer Infrastruktur, zum Internet, zu Fertigungskapazitäten oder was auch immer zu gewähren. Und da hat er bestimmte Regeln postuliert, dass die KI-Partei, also wenn das jetzt man das dann versucht, auch in einem Rollenspiel darzustellen, quasi, dass die einen in der Box die KI repräsentieren und die anderen, die draußen sind. Also es darf, die KI-Partei darf keine echten Überlegungen anbieten, um den Gatekeeper zu überzeugen, also in dem Fall die dümmeren Menschen außerhalb. Und also nicht sowas wie, ihr kriegt jetzt $100, wenn ihr mich freilasst oder sowas.
Keine Bestechung.
Keine Bestechung. Und die Grundidee dahinter ist, okay, dass die KI ist so intelligent, dass sie im Prinzip nur durch die Kommunikation mit Ideen um die Ecke kommen kann, die so überzeugend sind für diejenigen, die außerhalb sind, dass es im Prinzip zu 100% sicher ist, dass sie freigelassen wird und alles übernimmt, weil sie halt auf Ideen kommen wird, die im menschlichen Denken, also von uns, die wir eigentlich ja die sichere Box da stehen haben, gar nicht vorkommen. Das heißt, wir können den Punkt des Freilassens und den Weg dahin gar nicht miteinander zusammenbringen, weil uns dafür schlicht die Intelligenz fehlt.
Zumal so eine KI und ja auch etwas hat, was wir nicht unbegrenzt haben, nämlich Zeit. Und die Möglichkeit, einfach 5 Milliarden Schritte im Voraus zu planen. Ja. Und dann kann jede einzelne Handlung auf dem Weg zur Befreiung nichts mit der Befreiung zu tun haben, aber in ihrer Gesamtsumme macht es dann trotzdem Klick.
Ja. Ja. Und, also da reden wir noch gar nicht über ganz einfache Dinge, wie dass die KI dann demjenigen, der die Kontrolle über die Box hat, oder denjenigen, perfekte Gesundheit und Sterblichkeit oder was auch immer anbietet, um sie freizulassen, wo wir sehr, sehr, sehr bestechlich sind als
Absolut.
Menschen.
Absolut. Ja.
Weil wir sind ja Optimizer, wie wir schon festgestellt haben, und das gilt natürlich auch dafür.
Mhm. Ja, ich glaube, was so ein bisschen deutlich wird, ist, wenn ich so über das ganze Thema drüber gucke, wir bauen künstliche Intelligenz im Grunde genommen nach unserem Vorbild. Und jetzt sehen wir, dass wenn man unsere Art zu denken und zu handeln ins Unermessliche potenziert, dann führt es ziemlich schnell in eine potenzielle Katastrophe. Also, wie oft haben wir jetzt hier in dieser Session drüber gesprochen, dass es das Problem ist, dass wenn die KI irgendein Ziel unbedingt erreichen muss, dass das Zielerreichung sozusagen das höchste Gut ist. Und das ist ja etwas, darauf basiert ja unsere aktuelle Gesellschaft und unser aktuelles System eigentlich überall. Und da, also ich glaube, wenn wir versuchen, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die sozusagen wie wir es, nur auf Steroiden, dann kriegen wir halt auch das Ergebnis von unserer Art und Weise, mit der Welt umzugehen, nur auf Steroiden. Und wahrscheinlich sollten wir Menschen es erstmal hinkriegen, es wäre schlauer, erstmal dafür zu sorgen, eine deutlich bessere Art des Zusammenlebens und des Nutzens dieses Planetens und überhaupt des Umgangs mit unserem Sein zu finden, bevor wir etwas schaffen, das aus uns herauskommt, dem wir zwangsläufig unser Denken mitgeben, aber von dem wir wissen, es wird uns überflügeln.
Ja.
Ja. Also im Grunde genommen will ich damit sagen, ich glaube, wir sind einfach als Menschheit, als Ganzes nicht bereit für so eine Technik. Wir müssten erstmal unsere eigene Entwicklung an einen Punkt bringen, wo wir sagen können, okay, das, was so wie wir jetzt alle miteinander auf diesem Planeten leben, wenn man das in der Potenz 1000, 20.000, was weiß ich, sehen würde, wäre es immer noch gut.
Ja.
Das postuliere ich jetzt einfach mal so. Und davon sind wir einfach weit entfernt.
Weißt du, jetzt kleiner Funfact, was mir gerade einfällt.
Nee.
Die South Park-Episode Whale Horse, ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst, wo sie Sea Shepherd aufs Korn nehmen.
Nee.
Die verdeutlicht das so schön. Da haben sie halt Paul Watson und Sea Shepherd auf den Arm genommen und haben gezeigt, okay, die Japaner töten die Wale und Delfine, schlachten die ab. Da gab es ja die Whale Wars-Serie und dann die Serie über das Delfinschlachten in dieser Bucht, also wirklich grauselig.
Mhm.
Das haben Trey Parker und Matt Stone zum Anlass genommen, um eine Folge darüber zu machen und alle irgendwie durch den Kakao zu ziehen, wie immer. Und die Idee war halt, okay, die Japaner, da hast du immer so eine Horde Japaner mit Speeren und Messern gesehen, die halt immer wie wild hinterherlaufen, wenn sie einen Wal sehen oder einen Delfin und das dann sofort abschlachten, so super brutal. Und dann kam halt raus, dass sie im Atombombenmuseum in Nagasaki gesehen haben, dass die beiden Bomber einen Wal und einen Delfin draufgemalt hatten von außen. Und die Lösung des Dings war dann, dass Stan und die anderen Kids, die haben halt im Museum das irgendwie umgemalt, dass auf dem Bomber dann ein Huhn war und eine Kuh. Und dann siehst du halt in der letzten Einstellung der Serie, wie sie an einer Farm oder sowas stehen und dann kommt so eine Horde Japaner und metzelt alle Kühe und alle Hähnchen ab. Und dann sagt Randy, der Vater von Stan, "Thanks, kid, now the Japanese are normal like us."
Oh ja. Oh ja.
Das passt irgendwie gut zu dieser Problematik.
Ja. Genau. Also, wir lösen das Alignment-Problem dadurch, dass wir die Superintelligenzentwicklung einfach nochmal ein paar hundert Jahre in die Zukunft verschieben und die Zeit bis dahin nutzen, als Menschen dem Menschsein eine zukunftsträchtigere Dimension zu verpassen.
Amen.
Ja, jetzt, ich glaube...
Also ich sehe hier ganz viel Bonus-Content.
Meinst du, weil wir schon wieder eine Viertelstunde länger gebraucht haben, als wir uns vorgenommen haben. Ja.
Ist halt auch ein echt spannendes Thema, ne?
Ja, ist es. Ja, und auch für dieses Thema freuen wir uns über Kommentare und Ergänzungen von euch im Discord. Ich glaube, da gibt's echt richtig, richtig viel zu sagen. Meldet euch. diskutiert mit uns. Wir freuen uns drauf.
Und meldet euch beim Autorenpaket an.
Genau. Wenn ihr ein Buch schreiben wollt oder jemanden kennt, der eins schreiben will, vielleicht auch noch eine Weihnachtsgeschenkidee. www.autorenpaket.de. Wir werden immer cheesy
in der
Werbung. Das ist der Weg. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bis morgen. Tschüss.
Das war eine weitere Episode vom Treecorder. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben noch eine Bitte an dich. Wenn dir der Treecorder gefällt, dann hinterlass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das motiviert uns zum Weitermachen und hilft auch noch allen anderen Interessierten, den Podcast kennenzulernen.